Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, freue mich hier zu sein.
Gut, dass gerade Semesterferien sind, ne? Sonst hätten Sie möglicherweise volle Hörsäle mit hustenden Studentinnen und Studenten.
Genau, wenn es die dann noch geben wird. Die große Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, weil das andere Universitäten in anderen Ländern schon machen, ob der Lehrbetrieb noch so wie normal weiter fortgeführt werden kann oder nicht doch umgestellt werden muss.
Wenn das Sommersemester beginnt.
Ja, genau. Okay. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, mal gucken.
Veranstaltung über 1000 Leute, das ist im Moment so die Maßgabe. Ich hoffe, dass das in Ihren Vorlesungen sowieso nicht überschritten ist.
Wollte ich gerade sagen, so volle Hörsäle habe ich normalerweise nicht, aber die Einführungsvorlesungen in Medizin und Jura könnten natürlich daran kratzen.
Ganz Deutschland ist jetzt betroffen. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es einen ersten Corona-Fall und es gibt weitere politische Maßnahmen. Österreich macht die Grenze zu Italien weitgehend dicht. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz gerade angekündigt. Das Land Bayern will Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verbieten, so wie es andere Länder wie zum Beispiel die Schweiz schon länger tun. Und die Bundesliga kriegt ihr erstes Geisterspiel, Gladbach gegen Köln ohne Publikum, im Stadion auch heute Vormittag bekannt gegeben. Stefan Gosepart ist mein Gast heute, Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Herr Gosepart, das sind immer massivere Einschränkungen des öffentlichen Lebens und man könnte mit Fassbinder sagen, Corona essen Freiheit auf.
Ja, genau. Wir sind, glaube ich, Krisen nicht mehr gewohnt. Das haben mit 70 Jahren Frieden, ist es uns sehr gut gegangen. Wir sind jetzt auf einmal geschockt. Jetzt müssen wir sehen, ob wir unsere, bisschen pathetisch gesprochen, freiheitlich-demokratische Grundordnung auch in dieser Krisenzeit aufrechterhalten können. Hier werden wir auch einen Systemvergleich sehen. In China kann man natürlich wegen autoritärer Führungsstrukturen ruckzuck abriegeln. Das greift auch. Also man sieht auch wie immer in China die Effizienz der Maßnahme, aber man sieht vielleicht nicht so deutlich den Preis, den das natürlich hat, nämlich die Leute in Quarantäne in gewisser Weise in die Wohnung einzuschließen. Und hier müssen wir in Deutschland und in Europa natürlich immer fein abwägen zwischen der Notwendigkeit der Freiheitseinschränkungen und jetzt philosophisch gesagt würde ich sagen, Freiheit heißt immer gleiche Freiheit für alle. Das heißt, meine Freiheit darf nur eingeschränkt werden, wenn sie die Freiheit eines anderen bedrohen würde, was natürlich, wenn ich ihn anstecke oder gut anstecken könnte, der Fall ist. Aber jetzt nur aus Schutzmaßnahmen oder aus ordnungspolitischen Maßnahmen einzuschränken, das wird schwierig. Und jetzt muss man diese feine Balance hinbekommen. Das wird schwierig werden, wenn es leicht hektisch und hysterisch wird.
Gibt es denn da Maßstäbe, die man ansetzen kann? Ich frage jetzt mal den Philosophen. Ja. Welche philosophischen Maßstäbe würden Sie ansetzen? Wie weit legitim ist es, derart in das Leben einzugreifen?
Na, ich glaube, an der Stelle bin ich sozusagen philosophisch gesehen ein klassisch Liberaler. Ich würde sagen, im Zweifel immer für die Freiheit. Das heißt, jede Freiheitseinschränkung muss gut begründet sein. Und das heißt, man muss aufweisen können, dass wenn man das Wegnehmen dieses Freiheitsbereiches, also jetzt zum Beispiel die Wohnung zu verlassen, die Freizügigkeit, dass das tatsächlich eine erhöhte Sicherheit für andere bedeutet. Und das muss mehr oder weniger eigentlich im Einzelfall nachgewiesen werden. Man kann dagegen ja auch hier im Rechtsstaat klagen, wenn man da eingeschränkt wird. Das wird nicht immer ganz einfach sein, aber jetzt zum Beispiel deshalb sagen, flächendeckend ganze Viertel oder ganze Städte einzuschließen, finde ich deshalb sehr problematisch.
Sagen Sie das jetzt mit Blick auf Deutschland oder auch wenn Sie zum Beispiel an Italien denken? In Italien ist das ja die Praxis jetzt, der Zustand, der für Norditalien nur galt, ist am Abend ausgeweitet worden auf das ganze Land.
Ja, das finde ich zum Beispiel jetzt einen sehr großen Schritt. Mir ist jetzt, das hängt natürlich jetzt tatsächlich daran, ob die Epidemiologen zeigen können, dass diese Einschränkung nötig ist, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.
Wir haben, wenn ich da einhaken darf, natürlich das Problem, dass wir all das, also letztendlich ja diese Frage der Verhältnismäßigkeit, die so immer überall drin steckt, dass wir all das erst rechtlich bewerten können im Nachhinein. Ja. Und vielleicht selbst dann nicht, weil man dann auch nicht wissen kann, was wäre gewesen, wenn wir besser geschützt hätten, weniger gut geschützt hätten.
Ja, eben. Man kann es leider auch nicht im Nachhinein, weil wir ja keine Versuchslabore haben. Also das wäre was wir nicht wollen, weil man mit Menschen nicht experimentieren müssen, dass man das eine Dorf einschließt, das andere nicht und dann guckt, wie es nachher ausgegangen ist. Das heißt, man wird hier irgendwie unter Druck und das verstehe ich sehr gut. Die Politik muss hier unter Druck entscheiden. Die Leute werden auch nervös. Man muss auch sehen, dass man die Ruhe bewahrt und das heißt, dass man genug politisch agiert, damit die Leute den Eindruck haben, sie leben in einem sicheren Land. Gleichzeitig muss aber natürlich der Eindruck doch entstehen und ich finde eben auch, um diese Prinzipien des Rechtsstaats und der freiheitlich-liberalen Grundordnung aufrechtzuerhalten, dass man das Gefühl hat, hier wird verhältnismäßig nur eingegriffen. Hm. Und man muss den Sinn der Maßnahmen verstehen.
Das finde ich interessant an dieser Stelle. Das ist eigentlich, das ist zumindest meine Wahrnehmung, keine große Kritik daran gibt, dass man sagt, oh, ihr greift zu sehr ein in die Freiheiten. Ich glaube, das Level der Angst oder der Sorge zumindest, um es vorsichtiger zu formulieren, ist so groß, dass diese Debatte eigentlich kaum aufkommt.
Noch nicht.
Ganz andersherum, eher die Debatte, dass man sagt, tut ihr eigentlich genug? Und gerade auch mit Blick auf den deutschen Föderalstaat, wo man sich ja manchmal wundert, dass ein Bundesgesundheitsminister sagt, also er würde empfehlen, dass man Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern absagt, wo man sich fragt, warum tust du es denn nicht? Und die Antwort im Föderalismus findet.
Ja, genau. Das ist natürlich nochmal ein spezifisch deutsches Problem, das sich historisch natürlich dadurch erklärt, dass gesagt wird, Zentralregierungen sind gefährlich. Ob das Argument jetzt immer sticht, ist noch eine andere Frage. Aber deshalb haben wir diesen starken Föderalismus. Das soll nämlich auch Freiheitsrechte schützen. Und deshalb akzeptieren wir das jetzt auch erstmal für einen Moment, auch wenn es manchmal unsinnige Regelungen hat dieser Art. Der andere Punkt ist aber natürlich, ich weiß nicht, wenn italienische Verhältnisse bei uns gelten würden, ob die Bevölkerung dann immer noch das Gefühl hätte, dass es angemessen ist. Also im Moment 1.000 Veranstaltungen mit 1.000 Leuten abzusagen, ist ja noch kein Drama, finde ich. Ja. Aber ich rede jetzt eher von Quarantäne oder der Tatsache, dass man eben 14 Tage in einem Dorf oder in einer Stadt eingeschlossen wird. Das wird doch schon sehr massiv. Ja. Aber man muss natürlich davon, und da muss man immer die Kehrseite sehen, die Bundesbürgerinnen und Bürger müssen sich auch natürlich verantwortlich verhalten. Wenn man den Eindruck hat, das tun sie nicht, dann müssen sie eben auch gezwungen werden, sich verantwortlich zu verhalten.
Wir sortieren die Themen dieses Dienstags und dazu zählen die Empfehlungen, die der Deutsche Ethikrat heute abgegeben hat zum Einsatz von Robotern in der Pflege. Das ist ein Thema, das meinen heutigen Gast, den Berliner Philosophieprofessor Stefan Gosepart, unter anderem auch als Mitglied einer Expertengruppe beschäftigt hat, die der regierende Bürgermeister von Berlin ins Leben gerufen hatte. Pflege und Technik ist die überschrieben. Sie können also auf berufenem Munde über diese Empfehlungen sprechen, die der Ethikrat gerade vorgestellt hat. Einige Kerngedanken haben wir für Sie zusammengefasst.
Die Robotik kann in der Pflege von großem Nutzen sein. So lautet das Fazit des Deutschen Ethikrats in seiner heute veröffentlichten offiziellen Einschätzung. Peter Dabrock, Vorsitzender des Gremiums.
Robotik muss guter Pflege nicht entgegenstehen. Im Gegenteil, wir sind überzeugt, Robotik kann guter Pflege dienen und damit den Menschen im Pflegegeschehen. Menschlichkeit und Technik müssen kein Gegensatz sein.
Konkret hält der Deutsche Ethikrat den Einsatz sogenannter Assistenzsysteme für sinnvoll, wenn sie Menschen im Alltag helfen, Pfleger bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten unterstützen oder auch dafür sorgen, den Zustand von Patienten automatisiert zu überwachen. Diese Systeme dürfen aber nicht dazu verwendet werden, Personal- oder Zeitmangel auszugleichen. Das gelte auch für sogenannte Begleitroboter, die oft Tieren ähneln und auf Menschen reagieren. Sie dürften nicht dem Auslagern zwischenmenschlicher Nähe dienen. Insgesamt liegen noch zu wenige Forschungsergebnisse über die Auswirkungen von Robotik in der Pflege vor, so der Ethikrat.
Johannes Kuhn hat die Empfehlungen zusammengefasst, die Empfehlung des Deutschen Ethikrates zum Einsatz von Robotern in der Pflege. Stefan Gosepart, ist das in diesen Stichworten, die Sie gerade gehört haben, ein guter Leitfaden?
Im Prinzip natürlich schon, weil der Ethikrat ja den Einsatz von Robotik befürwortet. Aber etwas zugespitzt würde ich meinen, wir kommen gar nicht drum rum. Die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft, zunehmende Alterung, zunehmende Pflegebedürftige, gleichzeitig Mangel an Pflegekräften, wie wir das ja jetzt schon sehen, wird dazu führen, dass wir einfach die technischen Assistenzsysteme benutzen müssen. Deshalb halte ich die Zuspitzung, dass es nicht zum Ersatz von Pflegekräften dienen soll, für verfehlt. Wir kommen gar nicht drum rum. das wäre falsch anzunehmen, wir könnten uns das leisten, es immer auch mit Menschen zu machen.
Mhm. Aber das heißt dann schon, also da, wo jetzt Menschen sind, sind dann keine Menschen mehr, wo Menschen Handlungen vollziehen, sind keine Menschen mehr, die das machen, sondern Roboter. Und da muss man genau gucken, welche Bereiche das sind.
So ist es, genau. Und man muss sich zunächst erstmal klar machen, die Robotik oder die Roboter einzuführen, hat gar keinen Sinn, wenn sie nicht von den Betroffenen angenommen werden. Deshalb kommt es sehr stark darauf an, dass man sowohl die Pflegebedürftigen wie diejenigen, die bis jetzt die Pflege ausüben, mitnimmt. Also, dass das integriert wird in dieses Zusammenspiel.
Das klingt immer schön, Leute mitnehmen.
Ja, aber ich glaube,
das war in diesem Pilotprojekt der Pferdefuß.
Ja, natürlich, aber das war, glaube ich, in diesem Pilotprojekt, wo ich dabei sein durfte, das Interessante, dass es da viel Aufklärungsbedarf gibt, aber dann nach einer Weile natürlich auch entgegenkommen. Die Pflegekräfte sind ja überlastet. Die sind ja heilsfroh, wenn sie technisches Gerät bekommen, was ihnen helfen kann. Ja? Gleichzeitig haben sie natürlich auch Angst, dass es zum Beispiel zu einer Rationalisierung der Arbeitsplätze führt und sie entlassen werden. Das ist natürlich die Angst, gegen die man angehen muss. Ich glaube, die ist auch unbegründet. Wir werden genug Pflegekräfte brauchen. Auch das technische Gerät muss benutzt werden, muss gewartet werden, muss an den Patienten gebracht werden. Der Patient wiederum muss lernen, dass es üblich ist, an bestimmten Stellen mit technischem Gerät behandelt zu werden. Wenn das zuverlässig gelingt, ist das auch eine Erhöhung der Pflege.
Ich glaube, beim Personal muss man sich wahrscheinlich gar nicht so sehr Sorgen machen, denn wir haben ja einen derartigen Mangel an Pflegekräften, dass man wahrscheinlich nicht damit rechnen muss, dass euch durch Pflegeroboter dann wirklich auch Arbeitsplätze abgebaut werden. Man wird wahrscheinlich eher nur die Lücken füllen, die ohnehin schon da sind. Aber die andere Frage ist natürlich schon bei denjenigen, die da gepflegt werden. Ich habe mir vorhin eine Notiz gemacht in Vorbereitung auf das Gespräch und musste dann selber schmunzeln, weil da nämlich die Frage drin stand, wie kriegen wir es hin, dass Roboterpflege nicht inhuman machen?
Ja.
Und darin liegt ja das Problem. Also wo brauchen wir Menschen und wo wird es problematisch?
Ja, aber inhuman ist, das ist ja auch ein Teil, das der Ethikrat angedeutet hat. Also wenn man die sozusagen wie Tiere oder wie Menschen aussehen lässt oder sich benehmen lässt, dann hat es so eine Pseudo-Veranstaltung. Ich meine, wir auch beim Computer erwartet ja jetzt keiner, dass das sozusagen wie ein Mensch reagiert. Wenn wir uns an die Technik gewöhnt haben, dann ist die Technik als Technik auch gut. Man muss das nur sozusagen so einführen. Wenn ich aber Ihnen noch mal kurz widersprechen darf, bei diesem Pilotprojekt war ziemlich klar, dass die Pflegeverbände total befürchten, dass das zur Rationalisierung führt und dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Also insofern, das ist vielleicht jetzt eher die organisierte Struktur, deshalb aber ist das nochmal wichtig. Ich teile aber Ihre politische Einschätzung, dazu wird es nicht kommen. Wir brauchen mehr Pflege und deshalb brauchen wir sowohl die Technik wie die Pflegerinnen und Pfleger, die da tolle Arbeit leisten.
Es ging ja ganz konkret um ja, tierähnliche Pflegeroboter. Mhm. In Japan gibt es da schon auch so erste Versuche, also im Prinzip Maschinen, die das liefern, was Menschen wahrscheinlich im Moment gar nicht ausreichend liefern können in einem Pflegeheim, nämlich dass man zuhört, dass man vielleicht irgendeine Form der Interaktion anbietet und sei es nur körperlichen Kontakt. Da würde ich jetzt fast sagen, bevor es keiner tut und kein Mensch dafür Zeit hat, sollte man da nicht sagen, ja, gerade wenn es schwere Pflegefälle sind, bei denen man sowieso davon ausgehen kann, dass sie gar nicht mehr so genau erspüren können, mit wem sie es eigentlich zu tun haben, dass das besser ist im Zweifel als gar nichts?
Ja, vielleicht besser als gar nichts, aber hier verstehe ich natürlich den Deutschen Ethikrat, dass er hier sozusagen ein Unwohlsein artikuliert, wenn da nämlich vorgetäuscht wird, ja, wenn da eine Emotionalität, eine Intimität, eine Nähe vorgetäuscht wird, die de facto gar nicht besteht, weil es sich um ein technisches Gerät handelt, dann hat man doch irgendwie Unwohlsein. Also insofern muss man ja, glaube ich, ehrlich sein und wenn Patienten lernen nach einer Weile, dass bestimmte Aufgaben, die auch meinetwegen körperlich befriedigend sind, weil es irgendwie Entlastung bedeutet und so weiter, von technischem Gerät wahrgenommen wird, dass man sich daran gewöhnt und das dann akzeptieren kann. Das ist, glaube ich.
Haben Sie da irgendwas vor Augen?
Nein, ich glaube, eine ganz wichtige Punkt ist eigentlich, häufig sind, sagen wir mal, alte Männer, die dement sind, extrem schwer und gerade Pflegekräfte, wie sie aus dem asiatischen Raum häufig hier jetzt doch Arbeit leisten können, können so einen schweren Mann gar nicht heben. Ja? Und dann braucht man zwei oder drei. wenn ein Roboter das zum Beispiel machen könnte, den Patienten häufiger zu drehen und so weiter, dann wäre das viel sinnvoller und viel arbeitsentlastender. Aber für den Patienten ist das am Anfang natürlich ganz komisch, wenn er davon so zwei Greifarmen genommen wird und gedreht wird. Das sind genau die Fälle, wo sich alle umgewöhnen müssen, dass das vielleicht das ist, was es in Zukunft, was die Arbeit erleichtern wird.
Stefan Gosepart sagt das, Philosoph an der FU Berlin und Mitglied der Berliner Senatsarbeitsgruppe Pflege und Technik. Rund zwei Drittel der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland sind schon einmal beleidigt, beschimpft, bedroht oder sogar tätlich angegriffen worden. Das wissen wir dank einer repräsentativen Umfrage, die das ARD-Politmagazin Report München in Auftrag gegeben hat. Heute wurden die Zahlen veröffentlicht und das passt insofern zum politischen Tageskalender, als dass Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, am Vormittag in Zwickau aufgetreten ist bei einer Diskussionsveranstaltung über den Schutz bedrohter Kommunalpolitiker. Steinmeier hat dabei unter anderem gesagt, Deutschland hat ein massives Problem mit Hass und Gewalt. Der Philosoph Stefan Gosepart ist weiter an meiner Seite und hat gerade an dieser Stelle genickt, als ich den Bundespräsidenten zitiert habe.
Ja, da finde ich, dass er wieder recht hat. Wir haben zunehmend Hass und Gewalt auf der Straße. Die Frage ist natürlich, woher das entsteht und wie es zu dieser Enthemmung kommen konnte. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Hypothesen. Die sind insofern relevant, weil man überlegen muss, mit welchen Gegenmaßnahmen oder mit welchen Mitteln man dem entgegentreten kann. Ob der pure Appell reicht, das ist natürlich jetzt das, was Steinmeier eigentlich auch nur machen kann als Bundespräsident. Das wird vielleicht nicht genug nutzen. Eine Hypothese ist, dass die Enthemmung durchs Internet geschehen konnte, weil sie dort am Anfang anonym war. Und das hat dadurch, dass es dann Zuspruch gab, man sieht dann in den entsprechenden Threads und so weiter, dass alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch zustimmen und man fühlt sich dann bestärkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dazu führt, dass man sich dann auch traut, das auf der Straße dem Bürgermeister auch ins Gesicht zu sagen. Allerdings ist das ja doch nochmal eine ganz schöne Hemmschwelle und deshalb wäre interessant, wie häufig das dann passiert. Aber die Ergebnisse scheinen ja doch erschreckend. Jetzt zu sein.
Sie sagen enthemmt und das würde ja irgendwie bedeuten, da war sowieso immer schon was da, das jetzt einfach sichtbarer wird, dass deutlicher wird. Aber man könnte natürlich auch, und das ist ja, schwingt ja häufig mit, diese Frage, ist da etwas mehr geworden? Also haben wir heute mehr Hass, mehr Auseinandersetzung dieser Art?
Ja, beides würde ich befürworten. Also schon im Straßenverkehr geht mir das so. Ich finde die Umgangsformen, wenn man als Fahrradfahrer über die Straße fährt, wie man da zum Teil angepöbelt wird, das ist schon etwas, was ich vor 10, 15 Jahren so nicht erlebt habe. Also der Umgangston ist einfach rauer geworden. Nun wird es in der Straße auch enger und so weiter und so weiter. Es gibt auch diese Gründe, aber es gibt auch da, finde ich, eine Enthemmung. Bei den Politikern ist natürlich ein anderer Grund so. Es gibt natürlich auch eine Enttäuschung den Politikern gegenüber. Viele Bürgerinnen und Bürger, das sehen wir ja auch im Wahlverhalten, fühlen sich eben abgehängt, fühlen sich missverstanden, fühlen sich falsch repräsentiert und finden eben die einnehmende Sprache der Bürgermeister oder meinetwegen auch des Bundespräsidenten, dass wir Deutsche oder wir der Angehörige der Stadt so und so, dieses Wir finden sie nicht mehr inklusiv und da ärgern sie sich so, dass sie darauf wütend reagieren.
Und es ist eben so, dass man einen Bundespräsidenten selten direkt ansprechen, beleidigen kann, weil der meistens nicht so nah in der Nähe ist. Und das trifft dann insofern natürlich Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Ich habe mal ein Beispiel hier, eine Aussage einer Bürgermeisterin aus Bayern, der Gemeinde Hauzenberg bei Passau, Gudrun Donaubauer, die beschrieben hat, was sie so erlebt hat.
Eine tote Ratte und jemandem Rattengift zu schicken, da kann ich gleich einen Brief schreiben und schreibe groß rein, verreck. Da betritt ja jemand mein Grundstück. Da kommt mir jemand so nahe, womöglich bis zu meiner Haustür.
Die Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer, das sind natürlich so Beschreibungen, wo man wahrscheinlich wirklich vermuten muss, das lag nicht nur daran, dass früher nicht darüber berichtet wurde, sowas gab es wahrscheinlich in dieser Form nicht so massiv.
Würde man gerne genauer wissen, das ist jetzt ja immer nur eine Vermutung, solche Studien haben ja wissenschaftlich eigentlich nur Sinn, wenn man eine Vergleichsstudie hätte von vor 15 Jahren, aber meine Vermutung wäre eben auch, dass es das in diesem Form früher nicht gegeben hat und deshalb bleibt die Frage, weshalb das jetzt so gekommen ist.
Ich musste mich daran erinnern, wenn ich so Archivsachen sehe, Wochenschau 50er Jahre, wenn da über Politik berichtet wurde. Mhm. Ja, da wurde dann mit sonorer, leicht feierlicher Stimme dann beschrieben, wie Dr. Konrad Adenauer die Menschen hier und dort begrüßt. Also wo man merkte, also eine Grundform von Respekt, einfach wahrscheinlich auch ein zu viel an Respekt, auch an Autoritätspersonen, das dann ja zu Recht auch an Institutionen wie der Iren, der Freien Universität, weggefegt wurde in den 60er Jahren. Aber möglicherweise ist auch gerade im Umgang mit Politik, vielleicht auch weil Politik gerne immer vermitteln hatte, wir sind ganz nah, ihr könnt uns jederzeit ansprechen, dass auch bestimmte Respekt- und Distanzregeln zu sehr aufgeweicht sind.
Ja, aber ich meine, wenn Sie die große Linie ziehen, dann kann man doch sagen, also sozusagen aus dem Nationalsozialismus, wenn man jetzt wenigstens Westdeutschland nimmt, in eine doch autoritäre Figur, die aber Westdeutschland zumindest wieder in den Westen rehabilitierend zurückgeführt hat, Wirtschaftswohlstand. Die Bürgerinnen und Bürger sind ja im Großen und Ganzen mit der Politik gut gefahren, denen ist ja gut gegangen. Und so lange war, glaube ich, alles gut. Ja.
Und jetzt geht ihnen ja absurderweise immer noch ziemlich gut.
So ist es, genau. Ja, aber Probleme scheinen jetzt deutlicher zu werden. Ja, aber ich glaube, es ist ein Sättigungsphänomen. Also in der Tat ist es ja gar nicht das Elend, sondern eher, man hat sich an den Wohlstand gewöhnt und ich glaube, es kommt in, bös gesprochen könnte man sagen, man haben es natürlich ein Stück weit mit einer Normalisierungsphase zu tun. Ja.
Hass gegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Thema heute unter anderem auch durch eine Umfrage und durch den Besuch des Bundespräsidenten in Zwickau. Nächstes Thema, mittelgroßer Aufreger. Eigentlich hatte ich meine Kollegin Nicole Dittmer gebeten, ein paar Chips und Erdnussflips mitzubringen. Es geht jetzt nämlich um Unterhaltungsfernsehen auf Pro7 und die Frage, wie sauber waren die Entertainer Klaas Häufer Umlauf und Joko Winterscheid mit der Wahrheit in ihren Shows? Schönen guten Tag.
Hallo.
Sie müssen uns die Geschichte erzählen und die Entschuldigung, die es jetzt gab. Vorher kurze Frage an unseren heutigen Gast, den Philosophen Stefan Gosepate. Haben Sie schon mal was von den beiden gesehen? Da geht es konkret um Duell um die Welt und Late Night Berlin.
Nein, tut mir leid.
Okay, umso mehr brauchen wir die Informationen, Nicole Dittmer. Was war da? Was ist der Grund für den Punkt, dass es jetzt eine Entschuldigung gab von Klaas Häufer Umlauf? Was waren die Fälschungen?
Dazu muss man ganz kurz sagen, was das für Sendungen sind. Also Duell um die Welt ist eine Spielshow, die regelmäßig auf Pro7 läuft, in der normalerweise die beiden Moderatoren gegeneinander antreten, in verschiedenen Ländern und dort waghalsige Aufgaben übernehmen. Zuletzt auch verschiedene Prominente und um die geht es. Und um die Show Late Night Berlin, so ein bisschen vergleichbar mit der Late Night Show von Harald Schmidt. Also es kommt immer irgendjemand
Das war jetzt die Brücke für die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, habe ich schon verstanden. Ja, und
letzte Woche hatte also der NDR die Vorwürfe erhoben, dass in beiden Sendungen Zuschauer bewusst getäuscht werden und gespielte Szenen als spontane Ereignisse dargestellt werden. Beispiel, im Duell um die Welt war zum Beispiel zu sehen, wie die Schauspielerin Sophia Tomala aus einem Helikopter geschubst wird. Die Augen mit einer Spezialbrille versteckt und davon angeblich gar nichts weiß. Weder wo sie sich befindet, noch was sie überhaupt erwartet. Es stellte sich aber heraus, es war alles abgesprochen. Und dann ging es um den Schauspieler Edin Hasanovic, der angeblich alleine einen Heißluftballon landen musste und dabei angeblich in Panik geriet.
Leute, ich fahre gerade direkt auf einen Baum zu. Hier kommt ein Baum, Mann. Hier kommt ein Baum. Ja, ihr seid krank, Mann. Ihr seid krank. Halt die Fresse.
Ja, wie aus einem echten Spielfilm. Ein vermeintlich stinksaurer und erschütterter Hasanovic nach der Landung. Aber so alleine, wie er angeblich an Bord gewesen sein soll, stellte sich heraus, war er nicht. Unten hockte im Korb dann doch noch ein Pilot, der das offensichtlich gesteuert hat. Und in Late Night Berlin wurde ein Fahrraddieb angeblich von Häufer Umlauf auf frischer Tat ertappt. Der vermeintliche Dieb aber war Teil des Teams, auch das ist bewiesen. Ja, problematisch vor allem deshalb, weil Joko und Klaas eben die Aushängeschilder der Unterhaltung zuletzt waren. Grimme-Preis bekommen, auch dieses Jahr wieder. Und ihr Erfolg vor allem eben durch ihre angebliche Authentizität, schwieriges Wort, zustande kam.
Jetzt sagen die beiden aber auch, wir sind ja keine Journalisten, die jetzt ausschließlich der Wahrheit verpflichtet sind. Wir sind Joko und Klaas, Zitat. Herr Gosepart, kann man das Leuten mit Millionenpublikum im Fernsehen und im Netz durchgehen lassen?
klingt nach, wenn ich das so sagen darf, verarsche. So haben wir das früher genannt. Die Frage ist natürlich, ob sie den Anspruch erheben. Wenn der tatsächlich erhoben worden ist, dann ist es schon eine Sauerei, dass es unterlaufen worden ist, dass das nicht stimmt. Wenn das klar als Ironie oder als gespielt, wie Sie haben gesagt, wie im Spielfilm, dann wäre das natürlich was anderes. Aber hier sieht es ja so aus, als ob der ganze Clou darin besteht, dass es eben authentisch ist. Und wenn es dann nicht authentisch ist.
Ja, damit werben Sie mit diesen echten Situationen.
Genau, und dann, finde ich, ist das etwas, was man irgendwie tatsächlich dem Fernsehzuschauer nicht zumuten darf.
Und deshalb am Abend die Entschuldigung, gestern Abend.
Genau, die gab es dann gestern in der Late-Night-Show von Klaas Häufer Umlauf. Die kann man ernst nehmen oder auch nicht. Ich sag mal, es wurde so eingeleitet. Wir haben es geschafft, Corona von der Startseite von Bild.de zu verdrängen. Und es dauerte eine Weile, bis er dann wirklich zum Punkt kam. Das hörte sich dann so an.
Alles war so schön geplant, so schön vorbereitet. Nur eines, das konnten wir wirklich nicht ahnen, dass ausgerechnet in dieser Nacht in Berlin keiner kommt, um Fahrrad zu klauen. In dem Fall haben wir deutlich so anders dargestellt, dass man es auch nicht mit so einem einfachen "ist ja nur Unterhaltung" wegwischen kann. Dafür möchte ich mich ernst gemeint und ohne jede Ironie entschuldigen. Das war ohne Wenn und Aber ein Fehler und wird so auch nicht mehr vorkommen.
Ja, mag sein, aber wenn man den Auftakt der Sendung gesehen hat, es hat ganz, ganz lange gedauert, bis er überhaupt zu diesem Statement gekommen ist. Also ich habe es ihm nicht abgenommen.
Das ist ja schon auch das Problem. Was ist Unterhaltung? Was ist echt? Kein Mensch hätte von, jetzt komme ich mal wieder mit Namen aus der Vergangenheit, von Mike Krüger oder Thomas Gottschalk erwartet, dass sie im journalistischen Sinne wahrhaftig und irgendwie ausgeglichen arbeiten. Aber Leute wie Klaas Häufer Umlauf und jetzt zähle ich in diese Kategorie auch mal jemanden wie Jan Böhmermann, die bespielen ja schon auch unterschiedliche Ebenen und sorgen damit letztendlich auch für eine Verwischung und Vermischung auch der Genres.
Naja, das finde ich ja erstmal ein Vorteil. Also das ist ja gut, dass es jetzt nicht immer nur Schubladen gibt, sondern dass man dazwischen machen kann. Aber der Punkt, den ist doch so, der Zuschauer, die Zuschauerin soll ja eigentlich gerade lernen zu sehen, was ist richtig und was ist nicht. Und vielleicht ist das schwer zu erkennen, wie bei Ironie auch. Die soll ja auch nicht offensichtlich mit dem Hammer irgendwie einem eingehämmert werden, sondern die feine Ironie muss man entdecken. Oder hier eben den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Spiel. Aber den muss man eben erkennen können. Und wenn klar ist, dass der vorgetäuscht wird, dass man es nicht mehr erkennen kann, dann ist es ein Problem.
Frage ist natürlich auch, würde das was ändern? Also hätte das in der Zuschauerwahrnehmung die Sachen weniger lustig, weniger schön gemacht, weniger stark, wenn man wüsste, natürlich skripten die ein bisschen. Ich weiß es gar nicht, vor allem auch mit Blick auf das Publikum. Was kann man da heute eigentlich erwarten? Ahnen die Leute nicht, dass sowas auch sowieso passiert?
Das Skripten ist vielleicht gar nicht so das Problem, aber dafür muss man wieder die Sendung kennen zwischen diesen Einspielern. Es wird wirklich eine Dramatik aufgebaut, auch von den beiden Moderatoren. Wie wird sie jetzt reagieren, wenn sie springt? Stell dir das mal vor, du wirst aus einem Flugzeug geschubst und weißt noch nicht mal, dass du überhaupt in einem sitzt, so ungefähr. Also das ist ganz klar die Dramatik dieser Sendung. Und wenn das alles letztendlich nur Lüge ist, nur Fake, dann kippt natürlich eigentlich das ganze Konzept.
Nicole Dittmer, Sie sind dran an diesem Thema, 17 Uhr. Gibt es dazu auch was bei uns in Studio 9?
Ja, wir werden uns da tatsächlich mit der Grenze Journalismus, Unterhaltung, was darf, was kann, was muss, versuchen zu beschäftigen.
Blick auf die Dauerbaustelle Bildung. Da hat die Konrad-Adenauer-Stiftung mit Bildungsministerin Karliczek heute Mittag 10 Thesen aufgestellt zur Modernisierung der Bildungspolitik. Mein Gast, der Berliner Philosophieprofessor Stefan Gosepart, hat sie auch schon von uns rübergeschickt bekommen und ich habe Ihnen da die Frage mitgegeben, über welche der Thesen haben Sie sich besonders geärgert?
Ja, ich habe mich über die 6. besonders geärgert und führe das gleich aus.
Ich lese gerne mal vor. Eine gute frühkindliche Bildung stellt Weichen für das ganze Leben. Herr Gosepart, wie kann man dagegen sein?
Genau, man kann da gar nicht gegen sein. Und so sind alle 10 Thesen, dass man erstmal denkt, ja, natürlich. Jetzt muss ich fragen, warum hat die Konrad-Adenauer-Stiftung die jetzt nochmal rausgebracht? Das heißt natürlich, es soll Politikempfehlung sein. Und deshalb ist hier auch die spannende Frage, welche Politik folgt denn jetzt von der richtigen Erkenntnis, dass Bildung frühkindlich ansetzen muss? Und da heißt es dann im nächsten Absatz bei der Umsetzung, dass die Familien zu stärken sind. Und das finde ich in gewisser Weise heuchlerisch, weil wir ja eben wissen, dass bestimmte Familien ihre Kinder selber nicht frühkindlich in Bildungseinrichtungen bringen. Und genau das ist das Problem. Wenn man jetzt gerade in bestimmten Problembezirken, Nordneukölln, denkt, Schulen mit 100% Migrationshintergrund und die werden in der ersten Schulklasse zum ersten Mal in Deutsch beschult. Da ist 6 Jahre lang schon nichts passiert. Aber die Eltern hatten entweder nicht die Gelegenheit oder nicht den Willen, ihre Kinder vorher in Bildungseinrichtungen zu bringen. Und dann muss man sogar so hart sein, dass man eben denkt, man braucht Institutionen, die die Eltern dann nicht nur auffordern, um es mal so zu sagen, sondern sicherstellen, dass die Kinder eben mit einem Jahr oder sowas in Bildungseinrichtungen sind, wo sie eben dann auch schon Deutsch und schreiben und lernen. Also das Beispiel, was mir vor Augen ist, ist eben zum Beispiel auch Analphabeten aus Roma-Familien, die eben das nicht mitgebracht haben. Da hätte man extrem viel früher einsetzen müssen. Mhm. Und das wird da nämlich jetzt nicht gefordert, sondern so wie das bei der CDU-Politik häufig so ist, die Familie kommt immer zuerst und das Recht der Familie auf Erziehung wird nicht gebrochen.
Ja, wahrscheinlich liegt das aber auch an der Perspektive. Und wenn man das eher aus der wohlsortierten bayerischen Kommunalpolitik heraus denkt, wo ganz viele Strukturen vielleicht familiärer Art eher funktionieren als in Problembezirken, wie Sie sie gerade genannt haben.
Gut, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist aber jetzt in Berlin und das ist ein Vorschlag für ganz Deutschland. Und deshalb muss man sich schon, klar, dass das in Bayern in dörflicher Struktur natürlich anders funktioniert, ist mir klar. Aber also deshalb muss man eigentlich, im Prinzip das erste Schritt wäre, dass man das überprüft. Dass man sagt, nach einem oder anderthalb Jahren überprüft man einfach den Bildungsstand von Kindern und je nachdem wird dann unterschiedlich gefördert.
Ich finde interessant, also Sie haben es ja auch schon angedeutet, dass diese 10 Thesen insgesamt so klingen, dass man an vielen Stellen einfach nickt. Ja? Ja. Also These 1, die Übergänge von einer Bildungsphase zur nächsten müssen besser abgestimmt werden. Da gibt es auch so Forderungen, die sagen, lebenslanges Lernen muss selbstverständlich werden. Da sind so viele Selbstverständlichkeiten drin, dass man sich, wie so häufig bei der Bildungspolitik fragt, warum sind wir denn so stark auf einer Analyseebene, so stark auch auf einer Studienebene. Wir ermitteln die ganze Zeit über Igloo, über PISA, wo wir stehen. Aber ich habe häufig den Eindruck, dass die politischen Schritte dann immer ganz massiv hinterherhinken. Haben Sie als Teil dieses Bildungssystems, wenn es auch das Universitäre ist, eine Erklärung dafür?
Also ich habe mir jetzt nicht die Thesen zur Hochschulpolitik rausgesucht, wollte jetzt nicht zu close to home sein. Der Föderalismus, der Bildungsföderalismus ist hier natürlich ein Problem. Und jetzt deshalb ist das interessant, also dass die Bundesministerin die Thesen mit unterschreibt, aber ein großes Stück weit ist sie dafür gar nicht zuständig. Und insofern darüber wird ja schon seit längerem diskutiert, ob man in der Bildung die Sachen nicht stärker vereinheitlichen muss. Da steht aber der Föderalismus dagegen. Die Gesetze werden auch häufig geändert. Aber insgesamt bleibt das ein Problem. Und deshalb ist die Frage, was eigentlich, und das habe ich noch nicht verstanden, die politische Absicht ist, will jetzt tatsächlich die Bundesbildungsministerin stärker vereinheitlichen oder nicht? Und das wäre natürlich eine spannende Frage, die Sprengkraft hätte.
Eine Frage, die wir ein andermal aufnehmen. Für jetzt vielen Dank. Bildungsfragen und die Thesen der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mhm.